Friedrich Merz und Volker Wissing haben irgendwie Gott gesehen, zumindest mal, wenn man das theologisch ausdrückt, und irgendwie hat man das Gefühl, da stimmt was nicht.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Haben Sie es mitbekommen die Woche? Friedrich Merz lobt die Wärmepumpe und Volker Wissing das Elektroauto. Nein, das ist kein Scherz, ist wirklich so gewesen. Die beiden haben etwas von sich gegeben, was man bei ihnen so gar nicht vermutet hätte. Denn normalerweise behaupten sie genau das Gegenteil und verkämpfen sich für Dinge, die genau das Gegenteil wollen. Und zwar ganz im Sinne der Fossillobby. Denn nicht ohne Grund ist ja die FDP der verlängerte Arm der Fossillobby in Parlamenten. Und auch die Union ist ja ganz vorn dabei, die ganzen Desinformationen aus der Fossillobby weiter zu verbreiten. Und Friedrich Merz war da immer ganz vorn mit dabei. Anders diese Woche. Zwei Sachen sind passiert und ich fange mal mit Herrn Merz an. Herr Merz war bei Enpal. Enpal ist ein Unternehmen, die installieren Wärmepumpen. Unter anderem ist das ihr Geschäftsfeld und dort hat er sich mit einem Wärmetauscheraggregat der Firma Bosch zusammen mit Vertretern von Enpal ablichten lassen und hat in einer Veranstaltung dort gesagt, dass Deutschland die Wärmewende vollziehen müsse und man dafür mehr Wärmepumpen bräuchte. Und natürlich, wenn Sie sich das jetzt mal anhören, Friedrich Merz sagt, wir brauchen mehr Wärmepumpen. Dann klingt das irgendwie sehr, sehr bedenklich. Ist es auch. Ich bin auch relativ sicher, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber grundsätzlich mal ist die Aussage richtig. Aber sie widerspricht mal komplett dem, was er all die Monate zuvor gesagt hat. Rückblick. Vor etwa einem Jahr oder gut einem Jahr wurde ein Gesetzentwurf des Ministeriums von Robert Habeck durchgestochen, geleakt oder was auch immer und ist dann in die Öffentlichkeit gegangen. Das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, also known as Heizungsgesetz oder also known as Heizungshammer. Und damit sind wir schon genau bei dem Punkt. Dieses Gesetz war damals noch nicht fertig ausgearbeitet, es war im Kern richtig. Einige Sachen fehlten natürlich noch und es war ja auch nicht zur Veröffentlichung gedacht, weil es noch nicht fertig war. Aber die Grundidee dieses Gesetzes war ja, dass ab dem Jahr 2024, man wollte das vorziehen, was in der Merkel-Regierung auf 2025 vorgesehen war, also ein Jahr vor, aufgrund der Energiemangellage, die man befürchtete, hat man das vorgezogen, sagte ab 2024, und es ist ja Anfang des Jahres ziemlich sang- und klanglos in Kraft getreten, müssen Neuinstallationen zu 65% regenerative Energiequellen haben. Macht ja erstmal Sinn. Ich würde sogar sagen, 100% wäre besser, weil 65% ist immer noch relativ lasch. Das heißt, 35% darf noch immer nicht regenerativ sein. Und frage ich mich natürlich, warum, aber okay, besser als nichts. Also dieser Entwurf von den Grünen war durchaus, ja, zumindest mal ein Anfang. Ich finde, er war zu lasch und das ist der Punkt, den ich bei dem Entwurf von Robert Habeck auch kritisiere. Aber es ist zumindest mal der Schritt in die richtige Richtung. Was natürlich noch nicht fertig ausgearbeitet war, waren die Fördermodelle und so weiter. Aber grundsätzlich war die Ansage 65% und zwar nur bei Neuinstallationen. Das heißt, eine Anlage, eine Heizung, die reparabel ist, läuft weiter. Im Bestand läuft es weiter. Und natürlich bei Neubauten, klar, das ist eine Neuinstallation, da gilt das Gesetz. Also durchaus sehr moderat und keineswegs irgendwas, was einen überfordern müsste. Aber was haben dann die Leute daraus gemacht, denen natürlich die Grünen grundsätzlich immer ein Dorn im Auge sind und die ja sowieso an allem schuld sind? Sprich Neoliberale, Konservative und natürlich ihre Desinformationssprachorgane wie Springer, NZZ und Co. Die haben natürlich genau die Sachen rausgeblasen, die absolut nie gestimmt haben und gegen die man ja dann angeblich kämpfen müsste. Also die haben die Probleme erfunden, gegen die sie dann vorgegangen sind. Also was haben sie sich da überlegt? Die haben erstmal, und ich habe vorhin den Begriff Heizungshammer schon mal erwähnt, der Heizungshammer oder Heizhammer, wie es auch hieß, ist ein Synonym dafür, dass man sagt, da kommt ein richtiger Klopper auf uns zu, das überfordert die Leute, das schaffen die nie. Einer wie Jens Spahn, der irgendwie immer wieder vergessen hat, was er früher gemacht hat und gesagt hat, keine Ahnung, ob das schon irgendwie Altersdemenz ist, aber so alt ist der gar nicht. Der hat zum Beispiel auch so Sachen rausgeblasen, dass eine Wärmepumpe 80 bis 100.000 Euro kosten würde. Was nicht stimmt. Also große Wärmepumpen vielleicht, aber für normale, kleinere Gebäude viel zu teuer. Das kostet keine Wärmepumpe. Und er hat auch immer wieder so Sachen behauptet, und nicht nur er, dass dieses Heizungsgesetz, wie es genannt wurde, eine absolute Brechstange wäre. Man könne das nicht mit der Brechstange in die Bevölkerung reindrücken. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, nur bei Neuinstallationen und dann auch nur 65%. Das ist keine Brechstange, das ist immer noch viel zu lasch. Abgesehen davon, die Natur hält sich nicht daran, was manche Leute für eine Brechstange halten. Entweder man macht's richtig oder man hat ein Problem. Aber das sind wir wieder beim Thema Natur verhandelt nicht, was einige Leute noch immer nicht verstanden haben. Eine andere Sache, die immer wieder kolportiert wurde, ist Wärmepumpenpflicht. Es gab so Veranstaltungen wie zum Beispiel da in Erding, wo so komische Leute wie Herr Aiwanger, der mit den vielen O's geredet haben, da stand so ein Schild auf der Bühne und die gröhlende Menge, der hat gejohlt, wenn da diese ganzen Grünen-Bashing-Scheißhausparolen rausgeblasen wurden, da stand so ein Schild, stopp die Heizungsideologie, was auch immer das sein soll, die gibt's ja gar nicht, ne? Man kann natürlich fordern, etwas zu stoppen, was es nicht gibt. Aber man hat immer wieder dort auch die Wärmepumpenpflicht behauptet. Und die Wärmepumpe ist in dieser Zeit so der Inbegriff des Hasses geworden gegen die vermeintlich bösen Grünen. Das ist ja so ein, die Wärmepumpe hat ja in bestimmten Kreisen so eine Triggerfunktion. Ja, ist ja einfach nur ein technisches Gerät. Aber für manche Leute reicht es, damit sie an die Decke gehen. Es gab aber nie eine Wärmepumpenpflicht. Wie man die 65% regenerative Energie schafft, war ja völlig offen. Und auch schon damals, auch ohne das Boykottieren der regierungsinternen Opposition namens FDP, hätten die Leute bei einer Neuinstallation sogar eine Wasserstoffheizung installieren können. Wäre möglich gewesen. Nur, klar, dass diese Heizungen Wasserstoff nie sehen werden. Das ist ein anderes Problem. Und dass diese Lüge, es gäbe bald mal Wasserstoff in Heizungen, am Ende nur der Gaslobby nützt, die dann am Ende weiter ihre fossilen Energieträger an die Leute verkaufen können, die diesen Lügen auf den Leim gegangen sind. Die werden es dann in wenigen Monaten oder Jahren auf ihren Kostenabrechnungen merken. Aber bitte dann nicht den Grünen die Schuld geben. Die waren es nämlich nicht. So, das heißt, da wurde eine Pflicht suggeriert, die es nicht gibt. Oder auch diese Enteignungsfantasien. Da wurde auch erzählt, dass dann kommen Leute und reißen einmal eine intakt funktionierende Gasheizung aus dem Keller und man musste eine Wärmepumpe einbauen. Oder die Heizungsstasi kommt. Das ist ein Begriff irgendwo aus Unionskreisen gewesen. Ich glaube, irgendwo aus Thüringen kam das. Da kamen wirklich lauter idiotische, völlig an der Realität vorbei formulierte Falschaussagen. Und dieses Horrorszenario, was sich diese Leute selber ausgedacht haben, gegen die wollten sie dann vorgehen und kämpfen und das gab es nie. Jetzt kommt aber so Herr Merz und sagt, hey, Wärmepumpe ist doch ganz gut. Da hat er eben grundsätzlich recht und vielleicht nochmal zur Erinnerung, warum ist Wärmepumpe eigentlich ganz gut? Wärmepumpe ist genau genommen nicht nur eigentlich ganz gut, sondern auch uneigentlich, denn es ist das derzeit effizienteste Heizungssystem, das wir überhaupt haben. Und das hat was mit Physik zu tun, das ist keine Heizungsideologie oder grüne Ideologie. Bei der Wärmepumpe benutzt man die Physik des Carnot'schen Kreisprozesses. Wer vielleicht in der Schule das hatte oder im Studium später, das ist im Prinzip das, was der Kühlschrank auch macht, nur halt umgekehrt. In dem Fall ziehen wir nicht die Kälte dem Kühlschrank, also die Wärme dem Kühlschrank nach außen. Beim Kühlschrank wird ja ein abgeschlossener Raum die Wärme entzogen und nach außen gezogen, damit es innen drin kalt ist. Bei der Wärmepumpe wird die Wärme aus dem Boden oder aus der Luft draußen am Haus entzogen, weil auch in der Luft, auch im Winter, ist ja mit 270, 280 oder 260 Kelvin immer noch sehr viel thermische Energie im System. Gar nicht so wenig. Wird immer gern vergessen, auch wenn wir als Menschen das recht kalt finden. Im Boden oder im Grundwasser ist es natürlich effizienter. Und diese Wärme entzieht man, um ein Kältemittel zu verdampfen. Das wird dann weiter wieder komprimiert. Dabei wird Wärme frei, wie bei einer Fahrradpumpe. Und mit dieser Wärme kann man Wasser heizen für die Brauchwasserbereitung oder eben auch fürs Heizen im Haus. Und natürlich braucht eine Wärmepumpe dafür elektrischen Strom. Aber aus einer Kilowattstunde elektrischen Strom kann eine gute Wärmepumpe 4 bis 5 Kilowattstunden thermische Energie produzieren. Wir schaffen hier bei uns mit unserer Wärmepumpe so um die 4,5 bis 5 Kilowattstunden thermische Energie mit einer Kilowattstunde elektrische Energie. Das ist schon sehr gut. Wir haben hier auch ein geothermisches System. Andere Luftwärmepumpen schaffen locker 2 bis 3. Manche schaffen auch mehr, aber es ist auf jeden Fall immer besser als jeder Verbrennungsprozess, der, selbst wenn es Brennwertsysteme sind, knapp unter 1 schafft. Also genau genommen 0,95, etwa sowas. Also eine Wärmepumpe ist eine ziemlich tolle Sache. Und gerade wenn die Energie auch noch regenerativ ist, sowieso unschlagbar. Und funktioniert auch ziemlich gut. Wir erzeugen unsere Energie hier bei uns zu Hause einen Großteil des Jahres auch dafür komplett selber und können sie auch noch zu einem gewissen Teil speichern, was eine sehr tolle Sache ist. Und nun hat anscheinend auch Herr Merz das verstanden. Und ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, der hat das schon vorher verstanden. Aber es war ein polittaktisches Manöver, den vermeintlichen Gegner, die bösen Grünen, zu attackieren, um ihnen etwas kaputt zu machen, was ihnen wichtig ist. Und etwas, was wirklich gut ist und tatsächlich funktioniert, am Ende negativ dastehen zu lassen. Das hat natürlich die Grünen Wählerstimmen gekostet. Jetzt bei den Europawahlen haben die Grünen, obwohl sie viele Dinge richtig machen und gute Bilanzen vorzuweisen haben in den Regierungen, wo sie sitzen, haben sie eine Watschung bekommen, weil Lügen und Desinformation, dazu habe ich letzte Woche eine Folge gemacht, die Wahlen am Ende bestimmt hat. Aber das hat nicht nur für die Grünen Nachteile gehabt, denn diese ganze falsche Information über das sogenannte Heizungsgesetz hat am Ende dazu geführt, dass Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet wurden. Ich kann es selbst von einem unserer Kunden, die haben am Ende wirklich, es waren in Anführungsstrichen nur Leiharbeiter, aber das ist nur, ist da völlig falsch, die haben Menschen in Beschäftigung freisetzen müssen, weil der Wärmepumpenmarkt in Deutschland eingebrochen ist. Und der ist eingebrochen, weil dort von konservativen und neoliberalen und Springerbrigaden Lügen gestreut wurden. Und gleichzeitig wurden Gasheizungen eingebaut und die Menschen, die das gemacht haben, man spricht von etwa 800.000 Anlagen in den letzten Monaten, denen nützt das jetzt herzlich wenig, dass Herr Merz das dann doch verstanden hat, weil die werden die Kosten dafür tragen müssen. Nun ist bei Herrn Merz dann vielleicht ein anderes Manöver zu sehen. Die einen sagen auch, es hätte was mit Lobbyismus zu tun, denn Enpal, das Unternehmen, was er besucht hat, hat wohl auch Geld von irgendwelchen Investments bekommen, wo auch BlackRock beteiligt ist und ja, Fritze Merz ist ein BlackRock-Gewächs. Also es besteht durchaus der Verdacht, dass dort auch Lobbyismus im Spiel ist. Aber es gibt durchaus auch noch ein anderes Ding. Denn es könnte durchaus sein, dass es auch ein wahlkampftaktisches Manöver fürs nächste Jahr ist. Denn dort sind ja wieder Bundestagswahlen, 4 Jahre. Ne? Die Wahlperiode neigt sich ja dann dem Ende zu. Und Herr Merz möchte ja gerne Kanzler werden. Und dann könnte er das Gebäudeenergiegesetz nehmen und sagen, hey, wir haben es erst richtig gut gemacht. Weil er unterstellt ja, die Grünen haben diese Verwirrung gestiftet und das Chaos angerichtet, was in Wirklichkeit er und seine Follower gemacht haben. Und das ist vermutlich das wahltaktische Manöver an der ganzen Geschichte. Es geht also darum, die Lorbeeren von anderen, in dem Fall von den vermeintlich bösen Grünen, als seine zu verkaufen, später mal und auch vielleicht jetzt schon so in Ansätzen, um dann zu sagen, hey, wir haben das Gebäudeenergiegesetz erst so richtig rund gemacht, nachdem es die Grünen versaut haben. Und das Gegenteil trifft zu. Ein ähnliches Ding könnte auch bei Herrn Wissing passiert sein, denn der lobt gerade das von ihm privat genutzte Elektroauto. Er ist total begeistert davon, dass er nicht mehr zum Tanken fahren muss. Hey, super! Toll, dass das auch gemerkt hat. Wir als Elektroautofahrer seit 2016 erzählen das seit Jahren, wie praktisch Elektromobilität ist, weil Tanken fahren ist sowas von 20. Jahrhundert und sowas von gestern. Selber schuld, wer es noch macht. Die Sache ist, dass er auch hier es irgendwie eigenartig klingt, denn er ist derjenige, der doch sonst immer wieder gegen das sogenannte Verbrenner auswettert. Und er tut es auch weiterhin und er möchte gerne diese sogenannten E-Fuels haben. E-Fuels, angeblich der heiße Scheiß, haben wir auch schon Folgen zugemacht, dass das auch nur ein pinkes Einhorn der Fossil-Lobby ist, denn diese E-Fuels wird es einfach in der Menge und fürs Auto niemals geben und wenn, wären sie extrem teuer. Und das Problem der Effizienzvernichtung, ne, Stichwort zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, das ändert sich auch mit E-Fuels nicht. Egal, ob ich jetzt E-Fuels oder Diesel oder Benzin in so einen Verbrennungsmotor reinfülle, es ist am Ende eine rollende Heizung. Im Fall von Diesel und Benzin eine rollende Ölheizung. Mögen gerade einige Verbrennerfans überhaupt nicht, wenn ich das sage, aber ist physikalisch nun mal so. Aber Herr Wissing lobt das Elektroauto. Auch hier könnte ein wahltaktisches Manöver dahinter stecken oder zumindest der Wille an der Prosperität oder an technischen Fortschritt doch selber zu partizipieren, denn es ist ja doch ganz cool. Und jetzt kommen also Leute, die sonst gegen die angeblich grüne Ideologie wettern, also Wärmepumpen, Elektroautos, auch Energiewende, das sind ja alles so grüne Ideologien, ja, ist ja immer alles grüne Ideologie bei diesen Leuten und bei ihren Anhängern. Und die wollen das ja doch ganz gut, weil das sind ja doch ganz gern haben, weil das sind die Sachen, die ganz gut funktionieren. Interessant. Hat auch keiner wissen können, dass die gut funktionieren. Und das ist genau der Punkt, wo man auch sieht, dass auch Leute, die normalerweise immer dagegen wettern, doch ganz gerne was davon haben. Ja, wenn man jetzt sieht, wie die Follower damit umgehen, die verstehen die Welt gerade nicht. Also ich habe jetzt gerade die Tage wieder einen Beitrag gemacht auf LinkedIn, wo ich mal so ein bisschen die Desinformationsmasche von Porsche Ulf, also Ulf Porsche hat mal so ein bisschen dargestellt habe. Und der hat unter einem Beitrag von Stefan Rahmsdorf, Klimaforscher am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, auch wieder so fragwürdige Sachen verbreitet. Und da hat einer aus meinem Netzwerk, Hans-Jörg Schwarz, Grüße, der hat dann dieses Bild von Fritze Merz gepostet mit dem Wärmetauscher von der Wärmepumpe und hat dann drunter geschrieben, in Bezug auf Herrn Poschardt, der muss dieses Bild gerade verarbeiten. Das ist, glaube ich, das trifft es ganz gut. Eine Menge Leute verstehen gerade nicht, was ihre vermeintlichen Vordenker gerade anrichten. Denn sie behaupten ja eben genau das Gegenteil von dem, was sie immer tun. Und da stecken eben, klar, bei Herrn Merz vielleicht noch lobbyistische, aber zumindest wahltaktische Manöver dahinter. Und ich möchte hier nochmal eine Sache hinterher schieben in Bezug auf das Elektroauto. Auch Manfred Weber, CSU-Mann und Fraktionsführer der EVP im Europäischen Parlament, auch der fährt privat elektrisch und findet super. Aber der war ja gerade im Europawahlkampf gerade ganz laut dabei, wenn es darum ging, gegen das sogenannte Verbrenner auszuwettern. Also wir sehen hier ein ganz eklatantes, ja, wie wir sagen, Missverständnis oder ganz eklatante Widersprüche von Leuten, die irgendwie scheinbar in der Realität angekommen sind, aber eben ein anderes Spiel dabei spielen. Und ich frage mich sowieso schon lange, was diese Kreise eigentlich wirklich treibt. Denn wir reden hier erstmal in einem allerersten Schritt von einer totalen Verweigerung von naturwissenschaftlichem Wissen und naturwissenschaftlicher Evidenz. Das erleben wir tagtäglich. Und ich muss zum Teil mir den Mund fusselig reden, wie sehr gewisse Dinge immer noch falsch behauptet werden oder Dinge als Meinung dargestellt werden. Wenn Porsche Ulf in Bezug auf die Aussagen, die ein Stefan Rahmstorf macht, dann sagt, das seien die Thesen und die Meinungen von Herrn Rahmstorf in Bezug auf die Klimakrise, dann ist das der Versuch, Tatsachen zu einer Meinung zu bauen. Dabei ist das, was Herr Rahmstorf und viele andere sagen, das sind nicht persönliche Meinungen, das ist wissenschaftlicher Konsens. Und das, was gewisse Leute da versuchen zu tun, das tun halt sehr viele, die versuchen, eine Meinung zu basteln. Und das geht in die Richtung so, als wenn die Gravitation eine persönliche Meinung von Isaac Newton wäre. Und das ist es auch nicht. Das ist einfach Konsens. Das ist Tatsache. Und diese ganze Wissenschaftsfeindlichkeit, die man bei Rechtsextremen sowieso kennt, da kennen wir es nicht anders. Aber diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die gibt es eben in einem großen Teil auch bei der neoliberalen und konservativen Szene und bei eben zugehörigen Medien und anderen Akteuren, die da sehr aktiv sind. Das ist das eine Problem. Und auf der anderen Seite, wenn Sie dann merken, hey, doch, coole Innovation, dann nehmen Sie es dann doch, entweder aufgrund des persönlichen Vorteils oder aufgrund von wahltaktischen Manövern, um später Ihrem vermeintlichen Feind das Chaos, was Sie selbst angerichtet haben, in die Schuhe zu schieben. Ich habe generell den Eindruck, auch in vielen anderen Bereichen, sei es beim sogenannten Verbrennerverbot oder bei dem sogenannten Heizungsgesetz oder jetzt auch gerade kürzlich das Verhalten, ich habe hier in Österreich ein großes Thema, nachdem Leonore Gewessler, die Umwelt- und Klimaministerin, dem EU-Renaturierungsgesetz zugestimmt hat, wie sich gerade Konservative aufführen. Da haben dann auch einige ÖVP-Leute ein Treffen in Vorarlberg boykottiert, weil die Frau Gewessler auch da war. Das ist so wie Mimimi, in den Sandkasten gehe ich nicht, wenn du da bist. Das ist so komplett Sandkastenniveau. Was die gerade aufführen, ist pubertär oder kindisch oder vielleicht sogar hinterfotzig. Ich kann es nicht genau sagen, es ist auf jeden Fall eines demokratischen Diskurses absolut unwürdig. Und ich habe das hier schon mehrere Male gesagt, ich bin absoluter Verfechter davon, auch wenn ich selber mit Konservatismus nichts anfangen kann. Aber ich finde, wir brauchen konservative Parteien. Ich habe das schon mehrfach gesagt, auch in anderen Folgen, auch in dem anderen Format gestern Kleberface. Wir brauchen konservative Parteien, weil natürlich gibt es legitime Interessen von Menschen in unserer pluralistischen Gesellschaft, die denken konservativ und das ist auch völlig in Ordnung. Da bin ich absolut bei Sascha Lobo, der mal gesagt hat, konservativ ist Teil eines demokratischen Diskurses, rechtsradikal dagegen nicht. Das hat nichts mehr mit konservativ zu tun, ganz klar. Parteien wie AfD oder FPÖ sind nicht konservativ, die sind rechtsextrem oder sogar oft rechtsradikal, die haben nichts mehr mit Demokratie zu tun. Konservative Parteien haben was mit Demokratie zu tun und sie sind wichtig. Aber das Ganze funktioniert nur dann, wenn sie endlich anfangen, ehrlich zu sein. Sie wünschen sich einen ehrlichen Wahlkampf. Ja, Wahlkampf muss hart in der Sache sein, gerne kontrovers. Auch gern mal in Bezug auf die Themen auch mal ordentlich, also nicht menschlich, sondern thematisch auf die Fresse. Gerne. Darf auch mal hart zur Sache sein. Aber bitte sachbezogen. Wissenschaft und Evidenz, Tatsachen müssen anerkannt werden und ein hinterfotziges Spiel spielen, wie das, was hier gerade sehr wahrscheinlich passiert, das ist ein No-Go. Probleme erfinden, gegen die man später vermeintlich ankämpfen müsse, um dann das daraus resultierende Chaos denen in die Schuhe zu schieben, denen man etwas angedichtet hat, was sie nie getan haben. Hey Leute, das ist ein ganz mieser Stil. Und das spielt am Ende nur denen in die Hände, die unsere Demokratie zerstören wollen. Wir haben es jetzt bei der Europawahl gesehen. Die, die gewonnen haben, die Siege einfahren konnten, waren die Lügner, Betrüger und Demokratie- und Menschenfeinde. Und Konservative haben es ihnen leicht gemacht. Sie haben zum Teil auch ihr Spiel mitgespielt und ihre Scheißhausparolen auch mit übernommen. Sei es bei der Asyl- und Migrationspolitik, die ein völlig überzogenes Thema ist, das ist nicht so groß, wie es viele immer behaupten, aber auch bei den leeren Versprechungen in Bezug auf die Klimakrise. Wenn Rechtsextreme sagen, wir müssen uns nicht verändern, weil es das Problem nicht gibt, ist es sehr nah bei der gleichen Aussage, wie wenn Konservative sagen, wir müssen uns nicht verändern, weil Technologie übernimmt uns andere Probleme. Beides ist falsch. Und am Ende bleibt in beiden Fällen hängen, wir müssen nichts verändern. Und dann wirken natürlich rechtsradikale Positionen nicht mehr so schmuddelig. Es hängt sehr, sehr viel davon ab, ob Konservative endlich zum demokratischen Diskurs und zu einem sachbezogen, wissenschaftsbasierten Diskurs zurückfinden. Denn momentan tun sie genau das nicht.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.